Willkommen zum UWorkZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Professor Dr. Christos Kantzaras. Viel Spaß!
Wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, zu zeichnen oder visuell die Sachen zu durchdenken oder analog zu arbeiten. Wir sollten nicht unterschätzen, was das für eine produktive Kraft hat, wenn wir an einem Modell was diskutieren oder an einem Thema mit einer Skizzenrolle oder mit einem Blatt Papier dann arbeiten und das dann auslegen. Wir sollten nicht unterschätzen, was diese Artefakte oder diese Objekte, die wir machen, also die Collagen, wenn du jetzt einen Projektraum machst, wenn du die Sachen auf der Wand, auf dem Tisch nebenan hast, dass du sie auch mal stehen hast, um dann Verknüpfungen zu sehen. Und das ist wichtig für uns als Menschen, weil wir ja ein kreativer, ein schaffender Mensch sind und dann auch im Räumlichen Sachen anders erfassen und zusammenbringen können. Und wenn wir zeichnen, wenn wir skizzieren, natürlich andere Denkprozesse kultivieren. Und das rein auf digitale Tools führt uns dann zur Frage, was ist dann eigentlich das Kreative, was wir machen? Oder was ist dann das Kreative, was wir kultivieren sollten?
Und damit moin und schöne Grüße aus der wahrscheinlich schönsten deutschen Hansestadt, Rostock City. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Hier geht es um die Zukunft der Arbeit. Ich mache das hier seit 2018 und habe das Privileg, mit neugierigen, mutigen und optimistischen Menschen zu sprechen. Heute geht es um die Frage, wie eigentlich die Räume gestaltet sein müssen, damit wir dort kreativ zusammenarbeiten. Wir haben schon sehr viel über Automatisierung und über künstliche Intelligenz gesprochen. Mein heutiger Gast sagt, wir brauchen jetzt aber auch Räume, in denen wir analog wieder zusammenarbeiten, in denen wir unsere kreativen Denkweisen auch kultivieren. Und er sagt, wer Räume plant, plant Kultur. Bei mir ist heute Christos Kantzaras. Er ist Architekt, Wissenschaftler und Professor für Entrepreneurship im Bauwesen an der Frankfurt University of Applied Sciences. Er hat Architektur studiert an der TU München, außerdem noch BWL an der Fernuni Hagen und der Uni Mannheim. Seine Promotion wurde auch schon ausgezeichnet. Dann hat er 10 Jahre internationale Erfahrung gesammelt als Projektmanager und Berater beim renommierten Architekturbüro Hen. Kennen einige von euch bestimmt. Er war in München, Berlin und Shanghai am Start. Hen hat unter anderem das Innovation Center bei Merck in Darmstadt gebaut, das Fraunhofer Haus in München oder auch den Zalando Campus. Kann man sich mal anschauen, verlinken wir in den Shownotes. Wirklich sehr interessante Gebäude und Büros, die man gebaut hat. Auch in der Hafen City Hamburg ist kürzlich was entstanden. Und Christos selber ist dann weitergezogen und hat sich an der Schnittstelle von Architektur, Innovationsmanagement und Entrepreneurship eben um die Frage gekümmert, wie man auch Organisationen dabei begleiten kann, jetzt hier auf neue Ideen zu kommen. Er hat darüber TED-Talks gehalten, er hat The Permanent Beta ins Leben gerufen, um eben Unternehmen zu beraten in den Feldern New Work, New Education und New Urban. 2024 erschien sein Buch Architectural Innovation Design. Wir sprechen natürlich genau über dieses Thema. Wie sieht das Büro der Zukunft aus? Welche Rolle spielt KI und warum, glaubt Christos, ist es so wichtig, eben auch dem Digitalen immer mal wieder den Rücken zu kehren? Christos sagt, ein Gebäude zu planen und zu bauen ist wie ein Unternehmen zu gründen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Es geht um Architektur, es geht um Innovation und Entrepreneurship. Ein wunderbarer Mix. Ich hatte schon viel Spaß beim Aufnehmen. Ich hoffe, ihr nehmt einiges mit. Legt euch euren Stift bereit und macht euch Notizen. Bevor wir da reinstarten, meine Bitte an euch, abonniert diesen Podcast. Ihr wisst, ich gebe mir hier Mühe seit vielen, vielen Jahren und ich habe auch noch vor, das weiter zu tun. Dafür brauche ich allerdings auch euren Support. Ihr solltet das Ganze einfach abonnieren, in eurer Podcast-App einmal raufklicken und schon verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem könnt ihr an Bord kommen als Sponsor und Werbepartner. Dazu gibt es natürlich eine Webseite, die verlinke ich euch in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann kann ich euch auch mal erzählen, wie ich diesen Podcast baue, was so im Hintergrund auch an Storytelling passiert. Dazu gibt es einen neuen Storytelling-Newsletter, den ihr auch abonnieren könnt. Alles in den Shownotes. Checkt das mal ab. Vielen Dank dafür. Und jetzt springen wir rein in den Podcast 351. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Christos heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock von der Ostseeküste.
Schöne Grüße aus dem Süden, aus München.
Sehr gut. Von ganz oben nach ganz unten. Wie geht's dir heute?
Sehr gut. Also das Wetter ist aufgeklärt. Wir haben einen strahlend blauen Himmel. Das wird wahrscheinlich das Thema sein, das viele beschäftigt hat in den letzten Tagen. Genau. Der Workload ist etwas zurückgegangen. Ein paar Pakete, Arbeitspakete sind fertig gepackt. Gute Zeit jetzt.
Kannst du dich noch erinnern, wie dein Leben aussah, als du 11 warst? Denn meine 11-jährige Tochter Mathilda spricht ja hier das Intro ein. Du darfst ihr auch gleich mal erklären, was du so machst. Und vielleicht verbindest du mal, was du heute tust, mit dem, wie deine Welt damals aussah.
Also war unglaublich spannend und fordernd, weil ich dann von der Grundschule auf die weiterführende Schule gegangen bin, habe dann auch das Bundesland gewechselt, also von Hessen dann auf eine bayerische Schule gegangen. Und das war eine sehr spannende, aber auch eine sehr stressige Zeit tatsächlich, schon mit 11 Jahren, weil dann die Umstellung auf die Schule und das Arbeiten, das Lernen dann mich schon gefordert hat.
Ja, das vergisst man immer, wie groß diese Change-Prozesse für die Kids ja dann auch sind, ne? Man guckt ja immer so in die Arbeitswelt und Jobwechsel, das sind so die großen Themen für uns, aber für die Kids ist ja so ein Schulwechsel und selbst wenn es von der Grundschule in die Weiterführende geht, ein Riesending, eine Riesensache.
Total, ja.
Neues Umfeld, ja. Neue Leute, neue Lehrer vor allen Dingen auch. Ja, aber wie würdest du ihr denn erklären, was du heute tust?
Also auf deine erste Frage Bezug nehmend, kann ich mich erinnern, was ich mit 11 gemacht habe, versuche ich jetzt für viele Leute diesen Zustand des 11-Jährigen oder der 11-Jährigen wieder hervorzurufen und mit ihnen Räume für die Zukunft zu entwickeln oder für ihre Zukunft zu entwickeln. Das hört sich jetzt für deine Tochter vielleicht zu breit oder abstrakt an, um es konkreter zu machen. Ich unterrichte an einer Hochschule und ich widme mich Studierenden und versuche ihnen zu erklären oder sie auf ihrem Weg zu begleiten, ihre Zukunft zu entwickeln, sich zu stärken und dann auch unternehmerisch oder innovativ, kreativ sich zu betätigen und das Ganze dann auch in den entsprechenden Räumen zu machen.
Seit wann interessierst du dich denn für das Thema Räume? Ich weiß, du hast das ja auch dann studiert. Wir gucken auch gleich nochmal so ein bisschen in deine Story rein. Aber seit wann interessiert dich das?
Bleiben wir wahrscheinlich nochmal beim 11-Jährigen. Das wird dann der Anker, mit dem wir weitermachen. Eigentlich schon seit der 4., 5. Klasse, wo ich dann immer Sachen gezeichnet habe, Häuser gezeichnet habe, vielleicht nochmal ein kleines Hochhaus skizziert habe, dann auch Was ist was Bücher über Türme gekauft habe und mir die Sachen angeschaut habe. Interessiert hat's mich tendenziell immer. Verstanden habe ich es wahrscheinlich erst seit ein paar Jahren, warum es mich interessiert oder warum ich es interessant finde, weil Räume für mich dann auch noch viel größer gedacht werden können oder von ihrer Wirkung noch viel größer sind als jetzt das, was du materiell siehst. Und die Gestaltung, wenn ich jetzt Architektur anspreche, ist es dann nicht immer, es geht dann nicht immer um das Äußere oder eben die Fassade oder ob etwas schön gestaltet ist, sondern welches System dahinter liegt, welche Botschaft der Raum vermittelt oder welche Idee in seiner Gestaltung dann zugrunde liegt, die dann die Menschen in ihrem Verhalten verändert.
Du hast Architektur studiert in München. Wie lief das Studium ab? Was hast du da gelernt, was heute noch für deine Arbeit gilt und wichtig ist?
Resilienz ist wahrscheinlich das Erste, was mir einfällt, dass du über die Arbeitsbelastung, die doch sehr hoch ist in den ersten Semestern, an deine Grenzen kommst, was du machen kannst oder was du entwickeln kannst. Auch das Umgehen mit Unsicherheit, so Sachen auch im Wagen zu lassen oder dran zu arbeiten, bis sie sich formen, bis du zu einer Lösung kommst und dann auch auf eine andere Art und Weise mit Komplexität umzugehen. Und da ist das Visuelle, das Räumliche, das Arbeiten mit Modellen oder das Arbeiten mit wirklich physischen Artefakten extrem wertvoll, um sich Organisationen vorzustellen, um sich Räume vorzustellen, um sich Interaktionen zwischen Menschen vorzustellen und dann auch vorzustellen, wie sie anders miteinander kombiniert werden können.
Und anders war auch offensichtlich dein Ansatz, denn bei Architektur allein blieb es nicht. Du hast auch noch Betriebswirtschaft studiert und hast relativ früh angefangen, die beiden Themen zusammenzudenken, was offensichtlich nicht gewöhnlich war.
Das, noch ungewöhnlicher, ich habe es ja also in einer anderen Reihenfolge studiert. Ich habe erst BWL studiert und dann gemerkt, okay, das ist mir dann doch vielleicht zu strukturiert oder zu vielleicht auf ein, zwei Dimensionen ausgerichtet, wie man Sachen verbessern kann, wie man Sachen dann auch gut organisieren und operativ dann ausgestalten kann. Und da kam die Architektur oder das Bedürfnis wieder, freier zu werden oder Sachen in andere Richtung zu denken oder alternative Lösungen dann zu entwickeln. Normalerweise, wenn ich das erzähle oder wenn du mich fragst, würde jemand denken, du studierst erst Architektur, dann merkst du, okay, der Markt ist doch sehr kompetitiv. Es ist schon schwierig, da einen Einstand zu finden und machst danach Betriebswirtschaft oder ein Management-Aufsatz, um dich dann breiter aufzustellen. Bei mir war es umgekehrt. Nicht um mich breiter aufzustellen, sondern mich mit der Architektur oder mit dem Architekturstudium erstmal zu fokussieren, so eine Kontemplation zu gehen, sich mit Raum und mit Zeichnen und mit kreativen Themen auseinanderzusetzen. Habe aber die BWL nicht aus den Augen verloren, weil ich relativ früh gemerkt habe, auch im Architekturstudium, dass da ähnliche Themen behandelt werden. Und die BWL, sie mit ihren Mitteln, mit ihren Tools, mit ihren Werkzeugen, mit ihren Modellen versucht zu lösen und die Architektur auf der anderen Seite ebenfalls sich mit Organisationen beschäftigt, mit Prozessen auseinandersetzt, sich mit auch Effizienzen auseinandersetzt und einer anderen Form von Ökonomie. Das hatte ich relativ früh dann auch in meinem Architekturstudium gesehen und auch einen Satz formuliert, ein Gebäude zu planen, zu bauen, ist wie ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Und ich habe das, glaube ich, in meinen Unterlagen vor ein paar Monaten wiedergefunden, dass ich mal ein Bewerbungsschreiben an eine Unternehmensberatung so begonnen habe, warum ich als Architekt vielleicht doch interessant wäre für Sie als Unternehmensberater. Bin nicht genommen worden, was auch nicht weiter schlimm ist. Aber dieser Satz wirkt immer noch nach und hat mich dann Schritt für Schritt zu dem geführt, womit ich mich jetzt beschäftige. Also das Betriebswirtschaftliche, das Unternehmerische, Innovationsprozesse, Kreativprozesse, auch immer in Zusammenhang mit Architektur zu denken, wie Architektinnen und Architekten arbeiten, wie kreative Industrien arbeiten und sich komplexen Unternehmensaufgaben dann stellen.
Wenn man eine Firma baut, dann gibt es vielleicht einen Businessplan und dann kommt die sogenannte Realität und dann werden Dinge doch nochmal anders gebaut, improvisiert, neu gedacht. Wenn man ein Gebäude baut, hat man aber vermutlich weniger Spielraum, Dinge noch anzupassen, oder wie ist das?
Hängt vom Projekt und vom Bauherrn ab. Es kann oder der Bauherrin, es kann immer sein, dass es eine Kostenreduktion gibt oder ja, dass sich ein Grundstück dann doch nicht als so baubar erweist, wie es sein sollte, dass sich Nutzungen verändern, dass wirklich plötzlich Bereiche, Teilbereiche obsolet werden, die man angedacht hat, dass vielleicht eine andere Meinung dazu kommt. Es verändert sich auch im Planen. Also ein Gebäude ist nicht in der ersten Phase entwickelt oder gedacht. Und das ist etwas, wo der Architekt, die Architektin auch mit den Beteiligten an etwas arbeitet, darüber nach erstmal versucht zu verstehen, was sie brauchen, was sie möchten und wohin sie gehen wollen. Und das ist ein Prozess, der sehr viele Schleifen, Wendungen hat, auch Sachen, die in eine Sackgasse führen. Diese Sackgassen oder die Sachen, wo es dann nicht weitergeht, helfen dir dann einen anderen, einen weiteren Weg zu finden und iterativ dann sich nach vorne zu bewegen. Das wiederum stresst natürlich Bauherrinnen und Bauherren, wenn man nicht sagen kann, okay, sind wir jetzt schon, können wir jetzt einen Meilenstein verbuchen, können wir das festhalten und dann die Gestalter, Planer dann sagen, wir glauben, dass wir noch nicht am Ziel sind.
Ja. Das ist es
noch. Wir müssen die Bälle noch in der Luft halten.
Ja, genau. In welche Richtung hast du dich dann spezialisiert im Laufe deines Studiums? Und nimm uns dann auch gerne mal mit in deine Zeit bei Henn, dem Architekturbüro. Da warst du ja eine ganze Weile.
Ich kann gar nicht von der Spezialisierung sprechen jetzt im Architekturstudium, weil das doch sehr breit aufgestellt war und auch ein sehr breites Angebot gab, das es immer noch gibt an der TU München, dass es sehr viele Lehrstühle, Forschungsbereiche gibt, in denen man arbeitet. Ich habe dann mein Studium abgeschlossen, dann in einem kleinen Architekturbüro gearbeitet dann nach knapp 9 Monaten, 10 Monaten dann die Chance gehabt, dann in das Büro von Gunter Henn einzusteigen. Das ist ja ein sehr großes, mit eines der größten Architekturbüros in Deutschland ist. Und das Faszinierende dort war, dass es eine sehr starke konzeptionelle Betrachtung von Gebäuden gibt. Und da in der frühen Phase, von der ich vorhin gesprochen habe, man sich damit auseinandersetzt, nicht wie das Gebäude aussieht, sondern wie soll die Organisation aussehen? Wie sollen die Prozesse in Zukunft weitergeführt werden? Also eine sehr strategische Ausrichtung, die mich unglaublich fasziniert hat und fast so eine Antwort war auf die 2 Studiengänge, die ich davor abgeschlossen hatte. Und die Bereiche, mit denen ich mich dann in dem Büro auseinandergesetzt habe, waren dann Innovationsthemen. Wenn es dann ein kleineres Innovations- oder Forschungszentrum gab, das entwickelt werden soll, soll nicht abwertend klingen, sondern vom Umfang her von den Quadratmetern, dann sind es dann eher ein mittelständisches Unternehmen, wenn es eine Innovationseinheit dann aufbauen will oder ein Innovationscampus und dann natürlich bis zu größeren Organisationen oder Konzernen, die ja auch einen Bedarf haben, über ihre Büroräume nachzudenken, über die Arbeitsweisen nachzudenken und über die Zukunft nachzudenken. Und das Interessante ist oder das Tolle ist, wenn man bei einem Büro wie Henn ist, das sehr viele Industrieprojekte macht und sehr viele Forschungsbauten, du bist sehr nah am Puls des Neuen. Du bist sehr nah an dem, was Unternehmen sich für die Zukunft überlegen oder wo sie glauben, dass die Zukunft sich hinbewegt. Und da hast du natürlich die Chance, dann noch mitzugestalten und das zu diskutieren. Und das ist einfach eine tolle Beschäftigung, sehr vielfältige Beschäftigung gewesen, mit unterschiedlichen Themen, die mich dann dazu gebracht haben, okay, wenn wir als Architektinnen und Architekten uns so tief in strategische, organisationale Themen hineinarbeiten, hineindenken können und in diesen Diskurs auch einsteigen können mit anderen Disziplinen, also auch mit BWLern, mit Forschern, mit Entwicklern, mit Chemikern, mit Maschinenbauern, Bauerinnen, dann könnte man das noch weiterdenken? Könnte man nicht sagen, dass Architektur eher eine Innovationsdisziplin ist oder Architektur dann auch eine Disziplin ist, mit der man Organisationen entwickeln kann? Und das hat mich dann aus der Praxis wieder zurück an die Hochschule gebracht, dann wieder zurück an die TU München, wo ich dann meine Promotion dazu begonnen habe, architektonisches Denken oder wie wir als Architektinnen und Architekten arbeiten, auf das Gestalten, Entwickeln von Innovationsprozessen anzuwenden.
Wie hast du denn die Entwicklung von Bürogebäuden erlebt? Da haben wir ja in den letzten Jahren auch durch die Pandemie erhebliche Veränderungen gesehen und gespürt. Es ging raus aus dem Büro, es geht seit einer Weile zurück ins Büro. Es gibt aber auch dritte Orte. Es gibt also eine vielfältige Landschaft mittlerweile. Wie hast du diese Entwicklung erlebt?
Ähnlich wie du machst das ja auch jetzt seit 7, 8 Jahren den New York Chat und siehst auch, was sich verändert, welche Öffnung da hineinkommt, welche verschiedenen Elemente auch ausprobiert werden. Dadurch, dass ich ja an so frühen Themen dran bin, an den Überlegungen, wie Organisationen agiler, dynamischer werden oder wie Kreativitätsprozesse unterstützt werden, habe ich mich eigentlich immer in Räumen bewegt, die eher offen sind, die die Verbindung stärken, die zufälligen Treffen stärken, die Community oder das Gemeinsame stärken und auch mit Unternehmen mich darüber unterhalten, wie wir unsere Mitarbeitenden, unsere Kolleginnen auch dynamischer sich durch die Organisation bewegen lassen. Und dadurch, dass ich mich immer mit solchen offenen Themen oder freien Themen beschäftigt habe, habe ich eigentlich keine Veränderung gesehen von den Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich habe aber im Außen gesehen, dass viel mehr auf dieses Thema dann anspringen und dieses Thema dann auch mitnehmen. Was ich auch verfolgt habe, ist, dass es sehr unglücklich auch kommuniziert oder von verschiedenen Bereichen auch zum Teil diskreditiert wurde oder wird. Also, dass dann eine sehr verkürzte Diskussion über Büroräume der Zukunft oder unsere Gestaltung dann gesprochen wurde, weil es nicht um ein Großraumbüro geht. Das ist jetzt so das Banalste, auf das wir jetzt vielleicht kurz eingehen können, sondern immer darum, für ein Unternehmen, eine Organisation die passende oder die entsprechende Umgebung zu schaffen. Und ein Großraumbüro würde eigentlich kein Architekt, keine Architektin von vornherein als Lösung sehen. Es hat sich aber hartnäckig gehalten, dass Großraumbüro dann plötzlich dasteht mit Lautstärke, mit Ablenkung, mit Verlust des eigenen Arbeitsplatzes oder der Autonomie, das aber nicht dem entspricht, was gute Architektur oder gute Büroraumkonzepte dann ausmacht.
Was sind so die Leuchttürme, an die du gerne denkst, wenn du an zeitlose Büros denkst?
Zeitlose Büros. Für mich gibt es kein Bürobild, sondern eher ein Umgebungsbild, also einen größeren Raum von vielen einzelnen Elementen. Tolle Sachen oder ein tolles Gebäude, das ich immer wieder zitiere, ist die Arena 2036 in Stuttgart. Und das ist eigentlich ein Forschungsbau für Industrie 4.0 Anwendungen, das aber Büroräume im klassischen Sinne reduziert bis gar nicht ausweist, sondern eine sehr große Halle zur Verfügung stellt, in denen Forscher, Teams, Wissenschaftler, Unternehmen ihre Projekte verfolgen und voneinander dann lernen und sich sehen können und es die Auflösung des einzelnen Büros oder des klassischen Büros gibt und das alles eher als Spielfeld dann sieht. Und ähnlich beeindruckend natürlich, wenn du dann das Airbnb-Headquarter siehst und dann auch
davon sagst, hatte der Rafa, schöne Grüße, auch schon oft erzählt und Appetit gemacht, sich das mal anzuschauen, wenn es nicht so weit weg wäre. Das hat doch aber auch, wenn ich mich recht erinnere, diese Idee, die Nachbarschaft einzuladen, mit einzubeziehen, also ein sehr offenes Community-basiertes Konzept.
Ja, also sehr ein sehr tolles Konzept und auch eine Richtung, in die auch andere Unternehmen gehen, weil sie diese Fläche natürlich aktivieren möchten. Da geht man weg, dann wirklich das jetzt für die reine Repräsentation zu haben oder dann für die reine Darstellung, sondern dass man das zur Vernetzung nimmt und dann auch wirklich das als Chance sieht, sich zu präsentieren, sich auszutauschen, vielleicht dann auch auf andere Gedanken zu kommen. Und wenn du mich über zeitlose Bürogebäude sprichst, ich war selbst nicht dort, aber ich habe jetzt vor einer Woche bin ich wieder über das Buch dazu gestolpert, ist das Pixar-Gebäude. Und ich weiß nicht, ob du das Pixar-Gebäude kennst.
Nee.
Also das Gebäude des Pixar bezogen hat, nachdem, glaube ich, Steve Jobs sich Pixar übernommen hat, beziehungsweise einer der Teilhaber geworden ist und dann auch sich dann gesetzt hat, dieses Gebäude zu entwerfen und dieses Gebäude zu planen. Und die Art und Weise, wie es geplant hat, spiegelt auch die Philosophie wider oder sollte die Philosophie oder die Organisation widerspiegeln, wie Pixar arbeitet oder wie er wollte oder Pixar oder Ed Catmull dann arbeiten wollen, wie diese kreativen Prozesse unterstützt werden. Du hast es auch.
Da greife ich mal ins Regal. Genau, und du hast es zufälligerweise auch getan. Creativity Inc. können wir beide, glaube ich, sehr empfehlen.
Es ist wirklich immer noch besonders zu sehen, worüber er sich Gedanken gemacht hat, was Menschen zusammenbringt, wie du einen kreativen Fluss schaffst, wie du die Leute dazu bringst, sich gegenseitig zu unterstützen, sich weiterzubringen, in eine konstruktive Produktivität dann zu kommen und auch zu merken, okay, wir sind noch nicht da, wir können noch eine Meile weitergehen. Ja. Egal was kommt, es wird anstrengend, wir schaffen das gemeinsam. Und da sind Elemente drin, die toll sind, dass es kein hohes Gebäude ist, dass es, ich glaube, nur dreigeschossig ist, dass es ein großes Atrium hat, dass es nur einen zentralen Eingang hat, dass jeder sieht, wer reinkommt, dass in diesem Atrium dann auch das Essen, dann noch, ich glaube, was zum Tischtennis oder was zum für Exercise noch dabei ist, dass du da auch Aufführungen machen kannst oder Performances, dass auch die Sachen, an denen jemand arbeitet, dann dargestellt werden. Und das ist doch ein wahnsinnig tolles Beispiel, wie du Organisationsstrukturen oder Organisationsprozesse in einen Raum überführst und Teile der Organisationsaufgaben der Architektur übergibst. Und dadurch, dass es so detailliert geplant oder so viel Interesse auch von Steve Jobs dabei war, das umzusetzen und eine Vorstellung dann da war, merkst du dem Gebäude oder solchen Gebäuden merkt man dann auch an, was die Verhaltensaufforderung ist.
Ja, das ist eine schöne Formulierung. Bei den großen amerikanischen Tech-Firmen wie Apple, Amazon und wie sie alle heißen, da gibt's natürlich auch interessante Campus-Konzepte. Du hast quasi eine kleine Stadt, in der du dich bewegst. Du hast den Kindergarten für die Kids, dann Fitnessstudio natürlich, die Wäscherei, also alles, was man so braucht. Das wurde ja in Deutschland manchmal auch kritisiert, so nach dem Motto, die wollen dich nur dort behalten. Habe ich ein paar Mal gehört. Aber diese campusartigen Konzepte habe ich hier in Deutschland nicht so oft gesehen, außer so bei Mittelstandsunternehmen wie Thomann vielleicht, die das ein bisschen außerhalb der Metropolen dann bauen. Aber das scheint hier nicht so das große Thema geworden zu sein, oder? Das ist, habe ich hier zumindest nicht erlebt.
Also den Campus gibt es schon, weil das auch als das ist interessant als Metapher sehr gut funktioniert. Also dann bedient man sich einer Metapher, die aus der Hochschule
immer gut
aus der Hochschule kommt beziehungsweise aus dem Hochschulbereich. Dann imitiert man eine Hochschule oder einen Campus, auf dem man dann zusammen ist und was entwickelt und macht. Der Campus in Deutschland. Der ist dann auch da, aber da werden die Amenities oder das jetzt, dass man da einkaufen kann oder dass es dann noch eine Kinder, wobei eine Kinder
das gibt's schon, ne?
Tagesstätte, das gibt's schon, aber dass es jetzt vielleicht was zum Einkaufen gibt, dass du vielleicht noch eine Poststation hast und dann
am besten lebst du auch gleich da, ne?
Genau, das wird eher rausgehalten aus Campus-Konzepten in Deutschland. Ja. Und das ist in Amerika dann oder in den USA etwas weiter formuliert worden, dass man eigentlich denjenigen, die dort sind, das Leben so angenehm wie möglich machen möchte, weil man natürlich auch sie entlasten möchte, um sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren oder das, was sie dann entwickeln, dann vielleicht etwas länger machen zu können.
Du hast auch noch ein Buch geschrieben, über das wir auch nochmal reden sollten. Was war deine Intention? Vielleicht kannst du es ja uns mal selber vorstellen.
Oh, das ist schön, dass du das ansprichst, das Buch. Das ist eine Essenz eigentlich aus meiner Promotion. weil meine Promotion dann schon sehr umfangreich und dann schon sehr tief war, dass man schwierig jemanden geben kann, dass er mal durchschaut oder durchblättert oder sie durchblättert. Wahrscheinlich nur 4, 5 Leute, die es dann tatsächlich gelesen haben. Aber um das nochmal zu verpacken oder das nochmal greifbarer zu machen, habe ich dann daraus eine kleine Anleitung geschrieben, 170 Seiten, wo ich das, was ich mit Architektur verbinde, mit dem architektonischen Denken und Arbeiten verbinde, öffnen möchte für Menschen in Organisationen, für Betriebswirte, Betriebswirtinnen, die sich mit Transformationsprozessen auseinandersetzen, dass sie einen anderen Blick auf ihre Organisationen werfen. Der Hauptansatzpunkt ist, das ist meine Hypothese, meine Arbeitshypothese, meine Dauerhypothese, wenn wir architektonisch über unsere Organisationen sprechen oder wenn wir uns mit visuellen Mitteln Organisationsprozessen und Innovationsprozessen nähern, wir müssen kein Gebäude bauen. Einfach in diesen visuellen Diskurs, in dieses Elfjährige hineinzugehen, einfach darzustellen, wer mit wem spricht, was passiert, was sich entwickelt, wen wir überhaupt entwickeln wollen in unserer Umgebung, bekommt man eine andere Vorstellung von der Organisation und kann vielleicht auch seine mentalen Modelle, die man hat, die einen prägen, aber auch einschränken, visualisieren und dann daran arbeiten, das anders vorzustellen. Und das Buch ist eine kleine Anleitung, mit auf die Reise zu gehen, visuell, räumlich, kreativ, über Organisationsprozesse und Organisationen nachzudenken. Und dann sind ein paar Hinweise dabei, wie man als Architektin und als Architekt eine Organisation und Innovationsprozesse verstehen würde.
Tun wir natürlich in die Shownotes. Bestellt euch das mal. Architectural Innovation Design heißt es. Da kann man richtig eintauchen und dann natürlich auch weitergehen. Es gibt nämlich auch noch weitere Dinge, über die wir reden müssen. Und zwar das Liquid Campus Manifesto. Beim Campus waren wir eben schon. Was hat es damit auf sich? Ich habe mir da 3, 4 Punkte auch rausgegriffen, über die ich mit dir sprechen will. Aber wie kam es überhaupt zu diesem Manifesto?
Zum einen ist es eine Fortführung der Beschäftigung mit den Räumen. Also wenn wir über Organisationen sprechen, dass die ihre Kreativität oder ihre Menschen, ihre Mitglieder dann auch stärken können, indem sie entsprechende Räume gestalten oder Räume bieten, dann trifft das ja auch auf Hochschulen zu.
Ja.
Das heißt, wenn wir räumlich unsere Organisationen verändern, betrachten, dann sollten wir auch lernen wir anders und bewegen uns auch anders. Und das hat auch sehr viele Inhalte dann auch für die Hochschule, also auch für Studierende, für Lehrende, die sich mit dem Vermitteln von Kompetenzen, von Wissen dann auseinandersetzen. Und das Ähnliche, was wir in der Büroarchitektur gesehen haben oder sehen, diese starren Layouts, die Grundrisse, die dann oft einen Mittelflur haben mit ganz, ganz vielen Räumen links und rechts, die Atrien, die eher repräsentativ sind, wo keiner sich eigentlich aufhalten will, die Räume, die gar nicht genutzt werden oder die sehr aus einer anderen Zeit sind oder aus einem anderen Denken sind, das haben wir auch an Hochschulen und an Hochschulbauten. Und wenn wir auf der einen Seite unsere Wirtschaft oder unsere Organisation verändern wollen und den Raum dazu benutzen, um diese Veränderung voranzutreiben oder auch den Raum dazu benutzen, um das zu kodieren, was Steve Jobs dann mit Pixar gemacht hat, dann müsste das ja auch für die Hochschulen gelten. Und müsste das ja auch für die Räume gelten, in denen wir die nächsten Generationen an Wissenschaftlerinnen, an Ingenieurinnen, an Gestalterinnen bilden oder unterstützen. Aber das sieht nicht so aus.
Ja.
Und es gibt nicht so viele Hochschulen oder Hochschulen fangen jetzt damit an, darüber nachzudenken. Aber diese Transformation, die schon bei den Bürowelten angefangen hat, die kommt jetzt langsam in den Hochschulen an oder in den Hochschulgebäuden. Und da kommt noch die zweite Richtung dazu, dass auch die Arbeitsweise sich an Hochschulen verändert, auch das Lernen sich verändert, dass die Studierenden dann auch andere Zeitabläufe haben, wie sie arbeiten, wo sie arbeiten, eine andere Kommunikation haben, dass wir wegkommen von der reinen Wissensvermittlung, dass wir auch wegkommen von der Klassenzimmerbestuhlung hin zu einer offeneren Bestuhlung oder zu einem Projektraum, in dem wir zwischen einer Vermittlung zwischen was tatsächlich umsetzen, was testen, was diskutieren, dann uns verändern oder vielleicht auch tatsächlich etwas bauen. Also es gibt so eine Überblendung, Überlagerung von Räumen und das wollten wir oder wollen wir mit dem Liquid Campus Manifesto unterstützen. Also diese Beschäftigung, Raum auch als didaktische Fortsetzung zu verstehen und Raum als strategische Aufgabe. Weil aktuell oder in den Hochschulbauten oft dann ein Raumprogramm formuliert wird, beziehungsweise es wird ein Lehrplan formuliert, es wird ein Umfang formuliert und dann wird gesagt, okay, das ist ein Seminar mit 15 Leuten, das ist eine Vorlesung mit 150 Leuten. Für das Seminar brauchen wir 30, 40, 50 Quadratmeter mit einer einfachen Bestuhlung. Für eine Vorlesung brauchen wir dann einen Vorlesungsraum mit einem absteigenden Gestühl oder aufsteigenden Gestühl. Und dann wird das so funktional durchdekliniert.
Sehr pragmatisch,
aber oder? Aber du musst pragmatisch und so, ja. Dann werden die Gebäude gebaut, ja. Dann gibt es vielleicht noch einen Wettbewerb dazu und dann wird ein Hochschulgebäude dann errichtet. Wenn du Glück hast bei der Wahl der Wettbewerbsteilnehmenden, kriegst du ein tolles Hochschulgebäude. Wenn du kein Glück hast, kriegst du dann ein sehr standardisiertes Hochschulgebäude. Hängt auch immer mit dem Mut zusammen, wie du das entwickelst. Und unser Ansatz mit dem Liquid Campus Manifest ist zu sagen, okay, wir können Lehre nicht unabhängig vom Raum entwickeln. Wir müssen, wenn wir über die Zukunft von Kompetenzen sprechen, wenn wir über die Stärkung von Kompetenzen sprechen wollen, wenn wir Studierenden, wenn wir jungen Leuten beibringen möchten oder zumindest vermitteln wollen, sich zu öffnen, neugierig zu sein, etwas auszuprobieren, etwas zu bauen, dann ist das nicht eine Sache, die wir auf die Folien packen oder nicht was, was wir einfach nur im Curriculum, dann im Papiercurriculum dann einbetten, sondern was wir auch im Raum dann verkörpern. Und da sagen wir, ich sage wir, weil wir das zusammen mit einer Kollegin Christina Schwalbe von der Universität Hamburg und Julius Othmer von der TU Braunschweig entwickelt und verfasst haben, dieser Raumentwicklungsprozess an Hochschulen, der muss liquider werden, der muss agiler werden, da müssen mehr Leute sich beteiligen, da müssen mehr Leute auch sich engagieren, weil das auch ein schwieriger Prozess ist und man muss aus dieser ich bestelle einen Raum und bekomme einen Raumhaltung rauskommen, zu sagen, der Raum ist Aufgabe aller und der Hochschulraum ist Aufgabe aller. Das heißt, als Lehrende muss ich mich drum kümmern, als Studierende muss ich mich drum kümmern und die Verwaltung dann auch, die schon sehr viel zu tun hat, damit den Raum auch nur in Schuss zu halten oder dann auch zu verwalten, dann auch unterstützt wird, den Raum zu entwickeln.
Wir haben hier
eine lange Antwort, entschuldige.
Ja, vielen Dank. Nee, da steckt viel drin. Wir haben hier in Rostock, wollte ich nur kurz erzählen, ja die älteste Uni im Ostseeraum, 1419 gegründet. Also man hat hier schon studiert, bevor Amerika entdeckt wurde. Du kommst so in Rostock in die Innenstadt und hast so ein altes Hauptgebäude. Und dann hast du aber auch ganz viel DDR-Plattenbau-Architektur, wo dann so Teile der Uni drin sitzen und jetzt hast du wieder so Neubauten, so in diese Richtung, von der du zuletzt sprachst. Also sehr, sehr unterschiedlich, wie auch innerhalb einer Uni gelernt und gelehrt wird und wie unterschiedlich dann auch Raum dementsprechend wirkt. Ich habe aus dem Manifest mal eins rausgenommen, was damit ja offensichtlich auch zu tun hat, always be in beta. Also das Ganze nicht als Ende zu betrachten, sondern irgendwie weiterzuentwickeln. Da kann man natürlich bei denkmalgeschützten Häusern manchmal nicht so extrem viel dran rütteln, aber man kann zumindest den Raum dann nochmal flexibel ausgestalten und nutzen. Und das führt mich dann auch weiter zu deinem nächsten Thema, nämlich diesem Permanent Beta-Ansatz. Und das ist ja auch etwas, womit ihr nochmal beratend offensichtlich tätig seid. Einfach immer zu sagen, wir entwickeln das Ganze immer etwas weiter. Es ist eigentlich nicht beendet. Vielleicht kannst du das mal ausführen.
Am Beispiel vom Raum ist es ganz gut darzustellen, weil wir immer davon ausgehen, wir errichten ein Gebäude, dann ist es fertig. Wir bestellen eine Planung und der Handwerker, die Handwerkerin kommt und dann nehmen wir es ab und dann bleibt es erstmal so für 10, 20 Jahre. Aber wir leben nicht mehr in diesen Zyklen von 10 oder 20 Jahren, sondern müssen auch nachjustieren. Und in Bildungsbauten, in Forschungsbauten, in Innovationsbauten ist das eigentlich schon da, dass man Forschungsversuche umbaut, dass man Sachen anders anordnet. Aber man macht es immer so um den Raum herum und findet dann eine Lösung. Es wäre halt besser zu sagen, okay, wir bauen gleich eine Struktur, die Beta ermöglicht. Und das mag jetzt etwas widersprüchlich klingen, aber wir sollten davon wegkommen, Gebäude als Hardware zu betrachten, sondern Gebäude eher als Software zu sehen. Und wenn wir Gebäude als Software sehen, dann wird sie halt upgedatet, dann wird sie halt umprogrammiert, dann wird was ergänzt, was wir bespielen können. Und das entlastet uns dann immer von dem Fokus, fertig zu sein. Das entlastet uns dann etwas, was abzunehmen, was so zu lassen und die Kritik dann einprasseln zu lassen, sondern sagen, okay, wir schauen mal, wie es 6 Monate oder 12 Monate funktioniert und dann gehen wir weiter oder justieren nach. Hat natürlich ein paar Kehrseiten wegen Mängelbeseitigung oder wenn es ein Mangel ist oder wenn die Sachen dann nicht abgeschlossen sind, wann ist es ein richtig unfertig oder wann ist das unfertig in Ordnung? Und der Permanent-Beta-Ansatz, der spricht auch das an, dass man immer weiterentwickelt oder Sachen einfach weiterdenkt und sich nicht dann ausruht. Das hängt auch sehr mit meiner Geschichte zusammen, wo ich herkomme oder was ich gemacht habe, dann als Arbeiterkind mit Migrationshintergrund, dass natürlich immer so ein Verlangen da ist, was Neues zu machen oder weiterzugehen und was zu entdecken und den Möglichkeitsraum überhaupt zu erkunden und dann zu erweitern, weil das ja aus dem Elternhaus nicht selbstverständlich zur Verfügung steht. Mhm. Und das führt dann dazu, dass es immer ein Nächstes gibt oder was man noch machen könnte. Und das ist etwas, was auch, du hast ihn vorhin genannt, Raphael Gilgen, dann auch in seinen Vitra Work Panoramas auch erwähnt, also diesen Permanent Beta Aspekt, dass wir auch in der Software sowieso und dann bei den Gebäuden und Räumen dann in diese Entspannung kommen oder in diese erleichterte Haltung.
Ja. Wir haben hier im Podcast zuletzt natürlich auch viel über Technologie gesprochen, über KI und auch über die Frage, wie sich unsere Beziehung zu Räumen verändert, wenn KI immer mehr ein Teil unserer Arbeit wird. Wie stellst du dir denn das Büro der Zukunft vor?
Gar nicht so viel anders, wie ich es jetzt auch praktiziere, lebe oder sehe. Also die Arena 2036 hatte ich zitiert, die auch aus dem Büro Henn dann entworfen und entwickelt wurde. Diese Superstage, diese große Halle, in der du gleichzeitig konzentriert arbeiten kannst, dich zurückziehen kannst oder dann einen Versuchsaufbau hast, eine Maschine zu machst und dann auch es ständig verändern kannst oder anpassen kannst. Und das Büro der Zukunft ist vielleicht die Bühne in der Zukunft oder ist ein sich verändernder Raum oder ein Raum, in dem du dich dann aktiv darum kümmerst, dass es anders gestaltet wird. Und da ist vielleicht der Blick in die Zukunft ist auch dann ein Blick zurück, wenn man in die 60er, 70er Jahre schaut. Und da gab es auch Ansätze, wo man zum Beispiel mit dem Fun Palace, das ist ein Konzept gewesen vom Architekten Cedric Price mit der Theaterregisseurin Joan Littlewood, glaube ich, die sich vorgestellt haben, okay, wenn Computer und Roboter alles übernehmen. Damals in den 60er Jahren gab es einen ähnlichen Hype, dann gab
durch
es
Hollywood
noch...
Durch Hollywood auch gepusht, ne?
Durch Hollywood gepusht, dann durch die Kybernetik gepusht. Ich hatte auch einen Artikel gefunden, wo die Kybernetik dann auch auf Organisations- oder Layoutplanung angewendet wird für Büros. Aber in diesem Hype in den 60er Jahren oder in diesem Enthusiasmus mit den neuen Technologien, dann auch zu sehen, okay, das wird auch unsere Arbeitsweise verändern. Und die waren da doch sehr weitsichtiger oder radikaler und haben gesagt, okay, wir werden einfach überhaupt nicht mehr arbeiten müssen. Wir werden einfach die ganze Zeit nur performen können. Also spielen, was aufführen können, etwas machen, worauf wir Lust haben, weil Arbeit wird komplett dann von Maschinen, Computern und Robotern übernommen werden. Und dann hatten sie diese Superstage, also wirklich eine gigantische Bühne konzipiert, in denen sich die Sachen automatisch anpassen, je nachdem, was du brauchst, und sich dann verkleinern, vergrößern, eine Stellwand dazukommen und da wegnehmen. Das sehe ich noch nicht. Also in die Richtung sehe ich das Büro der Zukunft noch nicht, aber das ist was Werkstatthaftes, was Hybrides, Integratives hat, und dass wir uns von dem Mittelflur mit Einzelräumen dann tatsächlich verabschieden werden. Die begehbare Excel-Tabelle, ja.
Also lass uns nochmal auf Zufälligkeiten kommen. Das hast du vorhin kurz angesprochen. Das scheint mir auch sehr wichtig zu sein. Das Büro als Ort der Begegnung, und zwar nicht nur mit denen ich heute über Punkt A oder B meines Projekts spreche, sondern mit denen, die vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive mit reinwerfen, die mich weiterbringt. Da haben wir ja in den letzten Jahren auch dann diese Konzepte gesehen, dass diese großen Lounge-Bereiche geschaffen wurden, gerade so im Eingangsbereich. O2 Tower in München auch, dann kriegst du erstmal unten deinen super Kaffee vom Barista, bevor du hochfährst. Ne, diese Kaffeekultur ist da irgendwie eingezogen, mit tollen Kantinen. Also da habe ich mal eine kurze Doku gesehen über das Booking Headquarter in Amsterdam, die sich extrem viel Mühe geben mit, ich glaube, 3 Restaurants auf Sternebasis. Das sorgt ja auch schon für zufällige Begegnungen. Aber vielleicht gibt es neben Kaffee und Essen noch weitere Möglichkeiten, das zu fördern.
Die Zwischenräume, also alles, was jetzt die Verbindungsräume darstellt, das Treppenhaus, die Flure, wenn sie noch existieren, sie aufzubrechen, Ebenen herauszunehmen, punktuell herauszunehmen, Nischen oder Sackgassen, oder Unorte, die es in einem Bürogebäude gibt, dann wirklich zu bespielen, darüber nachzudenken, wie kann man dann einen Attraktor hinsetzen. Also alles, wo du dich von A nach B bewegst, sollte möglichst gestört werden oder dann in der Form bespielt werden, dass es dir einen Anker setzen oder einen Impuls setzen kann, auf was anderes durchzugehen. Und das sollte aber nicht als Ablenkung empfunden werden, sondern als etwas, was dir vielleicht direkt helfen kann.
Inspiration vielleicht auch.
Inspiration direkt helfen kann oder später dann noch einen Hinweis gibt, wie du deine Sachen dann weiterentwickeln kannst. Und da ist natürlich der Mittelflur, die begehbare Excel-Tabelle ist total hinderlich. Und wenn du sagst, diese Foyer-Bereiche dann so ja, zum einen einzigen Treffpunkt dann zu machen oder sie zu aktivieren, ist ein erster guter Schritt. Aber das müsste halt weitergehen. Das müsste sich auf den Etagen wiederfinden. Das müsste dann oder wird auch dann in den Ebenen dann kultiviert, dass es kleinere Kaffeenischen oder Bereiche gibt und da die Sachen zu öffnen, damit die Leute auch innehalten können oder sich dann besprechen können. Was ich wahnsinnig gut finde, aber das liegt an meiner Präferenz fürs Visuelle, dann auch wirklich die Möglichkeit zu haben, dort, wo du stehst, auch was aufzuzeichnen oder dort, wo du stehst, auch wirklich dann was präsentieren zu können und über etwas diskutieren zu können und dann auch das Haptische dann wieder reinzubringen. Und dann kommen wir zu dem Thema, weil du es ganz kurz angerissen hast, wie KI unsere Arbeitswelt verändert oder auch unsere Büroräume verändert. Wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, zu zeichnen oder visuell die Sachen zu durchdenken oder analog zu arbeiten. Wir sollten nicht unterschätzen, was das für eine auch produktive Kraft hat, wenn wir an einem Modell was diskutieren oder an einem Thema mit einer Skizzenrolle oder mit einem Blatt Papier dann arbeiten und das dann auslegen. Wir sollten nicht unterschätzen, was diese Artefakte oder diese Objekte, die wir machen, also die Collagen, wenn du jetzt einen Projektraum machst, wenn du die Sachen auf der Wand, auf dem Tisch nebenan hast, dass du sie auch mal stehen hast, um dann Verknüpfungen zu sehen. Und das ist wichtig für uns als Menschen, weil wir ja ein kreativer, ein schaffender Mensch sind und dann auch im Räumlichen Sachen anders erfassen und zusammenbringen können. Und wenn wir zeichnen, wenn wir skizzieren, natürlich andere Denkprozesse kultivieren. Und das rein auf digitale Tools oder rein sich dessen zu entledigen, führt uns dann zur Frage, was ist dann eigentlich das Kreative, was wir machen? Oder was ist dann das Kreative, was wir kultivieren sollten? Oder welche Denkprozesse wir dann kultivieren?
Worauf freust du dich bei deiner Arbeit, wenn du in die Zukunft schaust?
Das hört sich total platt an, auf alles, was noch kommt. Ja. Also auf jede neue Chance, was zu verbinden, zu vernetzen, was weiterzutreiben, das Thema mit dem Liquid Campus Manifest voranzutreiben. Also da auch wirklich die Wahrnehmung zu schärfen, dass wir uns auch auf unsere Bildungsbauten konzentrieren sollten und das nicht jetzt nur rein funktional sanieren, sondern wir müssen es thematisch entwickeln. Und das ist aber auch dann ein sehr rewarding Prozess, weil du dann auch eine Kultur prägst der Neugierde, der Teilhabe und das für die nächsten Generationen dann extrem wichtig ist oder für mich sehr wichtig ist. Und dann natürlich meine Standard- oder meine Arbeitshypothese weiterzutreiben, zu sagen, okay, Architekten und Architekten öffnet auch den Blick neben den Gebäudeentwurf und vernetzt euch mit dem, was ihr wisst und könnt, in andere Industrien, um das voranzutreiben, weil wir um den Gebäudeentwurf herum natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen haben, die davon profitieren, wenn man mit einem kreativen, mit einem anderen Blick daran geht und da in eine stärkere Wirkung dann übergeht.
Wer oder was inspiriert dich?
Unser Gespräch, jetzt gerade Gespräche, die ich mit anderen Menschen führe. Wahrscheinlich am meisten inspiriert mich eine positive Aufbruchsstimmung, wenn Menschen dann auch ähnlich weitergehen wollen oder was entwickeln können und Geschichten, die es wert sind, weitergedacht zu werden oder die zumindest die Tür öffnen, was größer zu machen.
Ja, das geht mir auch so. Und genauso kann es einen runterziehen, wenn immer nur gemeckert wird. Also lassen wir uns lieber anzünden und anstecken von Aufbruchstimmung und positiven Dialogen. Das hattest du ja auch im Liquid Campus Manifesto, Embrace the Dialogue, hat mir auch gut gefallen. Habe ich auch innerlich genickt, als ich das gelesen habe. Christos, ich danke dir für das Gespräch heute. Ich würde vorschlagen, wir führen das mal fort, denn da stecken noch viele, viele weitere Themen drin. Ich wünsche dir auch erstmal noch einen schönen Urlaub, denn der steht ja noch an. Bei mir geht es ja nun morgen schon los. Bleib positiv und ich hoffe, wir treffen uns dann mal irgendwann in einem schönen Raum. In welchem treffen wir uns
das
denn?
Was würdest du vorschlagen? Hoffe ich auch. In einem physischen, auf jeden Fall. Ja. In Stuttgart, Arena 2026.
Ich habe ja noch nicht gesehen. Ja.
Immer eine Reise wert.
Cool.
Also herzlichen Dank. Hat mir sehr Spaß
gemacht.
Ich danke
dir. Bis bald. Schöne Grüße und bleib gesund. Ne? Viel Erfolg.
Dankeschön. Ebenfalls.
Dankeschön. Ciao.